Heute ist das Thema, das ich vorhin schon kurz angekündigt habe, ist Rache süß. Und der Predigttext, den wir uns da heute werden, darauf ja, basieren, oder auf dem Text, wo die Predigt aufgebaut ist, wäre im Römer 12, 9 bis 21. Ich würde euch gerne einmal den Text vorlesen. Wer die Bibel selber dabei hat, darf die gerne jetzt vornehmen. Ich lese zu eurer Information aus der Hoffnung für alle. Ermutigung zu einem Leben aus Gottes Geist. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander. Strebt nicht hoch hinaus und seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht, überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in den Heiligen Schriften gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken, so wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Der letzte Vers ist mir heute noch gerade entgegengekommen. Und zwar habe ich den auf einem Plakat gesehen, in Bern unter dem Auto vorbeifahren. Es hat mich sehr berührt, dass gerade der gleiche Vers auch heute der Predigttext wird sein. Und ich bin sehr gespannt, was du uns dazu nicht erzählen hast.
Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir freuen uns, dass wir nach ein paar Monaten schon wieder da sein dürfen. Euch alle gesehen, bekannte Gesichter. Das ist für uns immer wie ein Sechser im Lotto, wenn wir da auf Interlaken kommen, an den prominenten Ort mit dieser prominenten Gemeinde, wo wir schon so viel Gutes auch erfahren haben. Hoffentlich ist für euch heute Morgen etwas Gutes dabei. Ich möchte mit einem Gebet beginnen. Herr, sende uns Botschaft und deute die Zeiten, damit unser Leben an Klarheit gewinnt. Befreie uns von Sattheit, sonst werden wir Beute des Fürsten der Welt, der die Herzen umspinnt. Erleucht unser Denken und lass uns erkennen die Tiefe der Liebe in deiner Passion. Erlöse unser Fühlen und stärk unseren Willen und gib unserem Danken den hellen Ton. Wir wollen nicht achten auf unsere Gefühle, nicht handeln nach unserer Laune und Lust. Herr, gib durch dein Wort uns die klaren Befehle und mach durch den Geist uns der Kräfte bewusst. Amen. Liebe Freunde, kennt ihr den Satz, das verzeih ich dir nie? Habt ihr diesen Satz schon mal irgendwie gehört? Schon mal vielleicht zu jemandem gesagt, schon mal innerlich gedacht, das verzeih ich dir nie. Wer nicht verzeiht, der will, dass eine Rechnung offen bleibt. Der lechzt nach Vergebung, nach Vergeltung, der lechzt nach Vergeltung und träumt von Rache. Der Volksmund meint, Rache, das sei süß. Und wer ein wenig durch das Internet surft, findet dafür auch reichlich Beispiele. Wussten Sie zum Beispiel, dass es in Deutschland einen Racheclub gibt, der mehr als 14.000 Mitglieder hat? Auf der Homepage heißt es, der Club selber ist ein zwangloser Zusammenschluss von Internet-Usern und Rachefreunden, die die neuesten Rachetipps untereinander austauschen, die gemeinsam im ganzen Land Treffs und Feten veranstalten und sich gemeinsam bei Racheaktionen unterstützen. Und dabei, so heißt es, wird Wert darauf gelegt, dass die gestarteten und unterstützten Racheaktionen legal und möglichst humorvoll sind. Na, wie beruhigend, denke ich. Und weiter heißt es, Rache soll dazu dienen, anderen eine Lektion zu erteilen, um ihnen so das heimzuzahlen, was sie uns angetan haben. Man kann da sogar eine Kaffeetasse erwerben mit dem Motto des Clubs, Rache ist süß. Ja, und wie hat man sich dann mögliche Racheaktionen, die Menschen planen, wenn sie anderen etwas heimzahlen wollen, wie hat man sich das denn vorzustellen? Ganz einfach, auch dazu findet man im weltweiten Netz zahlreiche Racheseiten, die viele Geschichten erzählen. Auf der Seite egonet.de finden sich lauter Beispiele weiblicher Rache. Ja, das Witzige ist, es ist leichter, weibliche Rache-Stories zu finden als solche von Männern. Sind wir Männer nun zahmer oder bloß einfallsloser? Frauen jedenfalls sind ausgesprochen kreativ, wenn es darum geht, jemandem etwas so richtig heimzuzahlen. Da lesen wir etwa Beispiele wie diese. Das Auto des Mannes auf dem Flughafen oder in einem riesigen Parkhaus abstellen und ihm die Schlüssel schicken, ohne den genauen Stellplatz zu verraten. Oder anderer Vorschlag, den Teppich des untreuen Freundes mit Wasser begießen und mit Kressesamen bestreuen, sodass es bald darauf im Wohnzimmer schön grünt. Oder anderes Beispiel, überflüssige, teure, sperrige oder auch peinliche Dinge, beispielsweise Fernseher, Porzellanservice, Pornoartikel per Katalog an die Anschrift des Betreffenden schicken. Oder anderes Beispiel, Profi-Kontaktanzeigen mit der Telefonnummer des Betreffenden veröffentlichen. Etwa mit folgendem Text, gut gebauter, zärtlicher Boy verwöhnt sie und ihn, macht auch Hausbesuche. Danach muss sich der Betreffende eine neue Telefonnummer zulegen. Sehr beliebt ist übrigens der anonyme Tipp an das Finanzamt. Zu 50% verdanken Steuerfahnder ihre Ermittlungserfolge diskreten Hinweisen rachsüchtiger Informanten. In den USA gibt es bereits Unternehmen, die auf Bestellung und natürlich gegen ein saftiges Honorar zuverlässig und diskret Racheoperationen durchführen. Nun könnten wir, liebe Freunde, die Abkürzung wählen und einwenden, das ist ja schrecklich primitiv. So sind wir nicht. Und wir haben auch das Zeitalter der Vendetta hinter uns gelassen. Nein, wir verzichten auf Rache. Vielleicht denken auch manche, das sei jetzt so ein bisschen zu sehr auf dem Niveau von RTL 2. Rache, das ist doch nur etwas für schlichte Gemüter, die in ihrer Eitelkeit gekränkt wurden. Reifere Menschen sind viel zu zivilisiert, um an Rache auch nur zu denken. Mag sein. Als ich anfing, mich mit dem Thema zu befassen, stieß ich aber schnell auf ganz andere Geschichten. Geschichten, bei denen ich mich gefragt habe, wie soll man nach einer solchen Erfahrung das Leben jemals wieder unter die Füße kriegen? Wie soll man je wieder ohne Hass und Wut leben können? Also auch ohne Rachegedanken. Ich erzähle nur zwei Beispiele. Der irische Schriftsteller Colum McCann hat die wahre Geschichte der Soli Novotna aufgeschrieben. Soli ist eine Roma, Zigeunerin, sagte man wohl früher. Sie lebte in der Slowakei. Ihr Leben ein einziges Abenteuer, aber dieses Abenteuer begann mit einer schrecklichen Erfahrung. Irgendwann in den 1930er Jahren wurde das Lager ihrer Familie von slowakischen Faschisten überfallen. Die zwingen die Roma, mit ihren Pferdewagen auf einen vereisten See hinauszufahren. Die Gardisten postieren sich mit ihren Maschinengewehren rund um den See herum und dann zünden sie Feuer an. Gegen Mittag wurde es zunehmend wärmer, das Eis begann zu brechen und die Räder versanken und der Rest folgte ihnen, die Wohnwagen, die Pferde und die Menschen. Nur Soli, die damals 6 Jahre alt war, und ihr Großvater konnten entkommen. Eine solche Erfahrung muss sich doch unauslöschlich in Solis Herz und Kopf eingebrannt haben. Diese Erfahrung abgrundtiefer Bosheit. Dieser Blick auf den See, auf dem noch Hüte, Kleider und Hausrat zwischen den Eisschollen trieben. Die zweite Geschichte spielt nur wenig später. Und die ist genauso real wie die erste. Wirklich passiert. Eine Geschichte ohne Happy End. Melanie Kolatsch ist 2019 im Alter von 92 Jahren gestorben. Sie lebte in Magdeburg. Bis in ihre letzten Lebensjahre führte sie Menschen durch die Gedenkstätte des Stasi-Gefängnisses in Magdeburg. Nach dem Krieg arbeitete sie im Westen als Übersetzerin für die englische Armee. Sie verliebte sich in einen englischen Offizier und verlobte sich 1946 mit ihm. Vor der Heirat wollte sie noch schnell ihre Familie, die im Osten der Republik lebte, darüber informieren. Also überquerte sie in einer Nacht- und Nebelaktion die Demarkationslinie. Nur wenige Tage blieben ihr mit ihrer Familie, dann wurde sie von russischen Soldaten festgenommen. Eine junge Westdeutsche, die ihr Geld bei den Engländern verdiente, das konnte doch nur eine Spionin sein. Und nun begann der Albtraum. 15 Jahre Stasi-Gefängnis Magdeburg. Sie hat weder die Eltern noch ihren Verlobten jemals wiedergesehen. Und im Gefängnis Schlafentzug, demütigende Behandlung, körperliches Elend. Nach dem Gefängnis dann ein Leben unter strenger Beobachtung statt in der eigenen Familie. Arbeit in der Fabrik statt Studium und Karriere. Eine zerstörte Zukunft. Ein wirklich verpfuschtes Leben. Liebe Freunde, ich erzähle diese Geschichten, damit wir es uns bitte nicht zu leicht machen. Damit wir nicht denken, wir sind doch einigermaßen zivilisiert und schlagen uns nicht gegenseitig den Schädel ein. Rache ist doch für uns kein Thema. Aber es gibt sie eben doch, diese schlimmen Geschichten. Diese und viele andere. Und es gibt sie auch unter uns. Verrat, Gewalt und Untreue sind immer die Hauptursachen. Das sind Freunde, denen wir vertraut haben und die uns im Stich lassen. Das sind Menschen, die unsere Unterlegenheit ausnutzen und die uns quälen. Das sind Erwachsene, die ihre Lust oder ihren Frust an Kindern auslassen. Das sind Partner, denen wir nicht mehr gut genug waren, die uns einfach haben sitzen lassen oder uns betrogen haben. Das alles gibt es immer wieder. Und dann ist es nicht mehr nur theoretisch. Dann sind wir zutiefst und nachhaltig verletzt. Und aus der Verletzung kriecht die Wut. Und dann kommt der Hass. Und schließlich ist da der Wunsch, es dem anderen einfach heimzuzahlen. Tust du mir weh, tue ich dir auch weh. Wir möchten, dass der andere so leidet wie wir. Wir möchten ihn am Boden sehen, gedemütigt, entehrt, wie wir es vor uns selbst sind, bestraft. Und dann wühlt es in uns und lässt uns gar nicht mehr los. Ja, so ist das, auch bei uns. Diese Erfahrungen sind ganz real und haben nichts mehr mit launigen Racheclubs, mit Kaffeetassen und amüsanten Stories über Kresse im Wohnzimmer zu tun. Dann wird es ernst, manchmal blutiger ernst. Die Frage ist, wie gehen wir eigentlich damit um? Rache ist der eine Weg. Vergeltung, Heimzahlung, Genugtuung, Revanche, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nicht wahr? Vitali Koloyev war Vizebauminister von Nordossetien. Bei dem furchtbaren Flugzeugunglück im Juli 2002 bei Überlingen am Bodensee, als durch eine Panne bei der Flugüberwachung zwei Flugzeuge zusammenstießen, verlor Vitali Koloyev seine Frau und seine beiden Kinder. 2 Jahre wartete er auf eine Entschuldigung, aber es kam nichts. Und dann reiste er eines Tages in die Schweiz, fuhr zum Haus des Fluglotsen, klingelte und erstach Peter Nielsen. Sein Kommentar damals: Blut muss durch Blut gesühnt werden. Er ging dafür einige Jahre in den Knast, aber als er freikam, wurde er zu Hause als Held gefeiert. Du bist ein wahrer Mensch, hieß es in Russland. Er wurde zum Osseten des Jahres 2007 gewählt und sagt von sich selbst: Ich bin ein Mann, der für seine Worte und für seine Taten einsteht. Liebe Freunde, ist das nicht tragisch? Wer wollte ihm verdenken? Welche Mischung aus Trauer, Zorn, Verbitterung, Einsamkeit, Verzweiflung sich in einem Menschen ansammelt, dessen Familie durch bloße Unachtsamkeit ausgelöscht wurde. Und doch erschrecken wir. Du tust mir weh, ich tue dir mindestens so sehr weh. Ohne Gnade. Nun, bei uns spielt sich das Ganze oft glücklicherweise anders ab. Wenn wir verletzt werden, gibt es vielleicht Auseinandersetzungen, heiße Gefechte oder kalte Kriege. Und oft, ganz oft ist es so, dass wir uns trennen oder auf Distanz gehen zu dem, der uns so wehgetan hat. Oft auch nur rein äußerlich. Denn in unserem Innern, da brodelt es ja weiter. Wir erinnern uns wieder und wieder an die schlimme Verletzung. Wir führen erbarmungslose Verhöre mit dem Übeltäter durch. Wir ziehen ihn vor einen inneren Gerichtshof und verurteilen ihn wieder und wieder. Und der Ärger, die Bitterkeit und der Hass werden nicht kleiner. Wir stellen uns vor, wie wir ihn strafen, wieder und wieder. Wir malen uns aus, wie der andere endlich am Boden liegt. Verzeihen? Das kommt nicht in Frage. Gewiss nicht. So ist das. Und wenn ich Geschichten wie die von Soli Nowotna oder Melanie Kolatsch höre, dann zögere ich, die Stirn zu runzeln und die Rachefantasien anderer Menschen einfach bloß zu verurteilen. Die Frage ist nur, ist Rache gut? Gut für uns? Gut für unser Zusammenleben mit anderen? Werden wir dadurch von unserem Schmerz denn geheilt? Können wir wieder aufatmen und unser Leben kraftvoll und mit Freude weiterführen? Nun, das weiß jeder, der es durchmacht. So ist es nicht. So ist es nicht, meinte der britische Philosoph Francis Bacon und schrieb, wer nach Rache strebt, der hält seine eigenen Wunden offen. So ist es nicht, sagen auch Psychologen und Ärzte. Bitterkeit zieht uns runter. Wenn wir die bösen Dinge, die man uns angetan hat, nicht loslassen, dann lassen sie uns nicht los. Wenn wir den Täter nicht aus unserem Herzen entlassen, dann bleiben wir an ihn gebunden. Er behält dann die Kontrolle über unsere Gedanken und Gefühle. Wenn wir in unserem Inneren immer und immer wieder die alten Geschichten wälzen, werden wir nie frei. Sie halten uns im Gefängnis unserer Verletzungen fest. Mit eisernen Ketten sind wir an sie gebunden, unfrei. Wir bleiben dann Opfer. Manche Therapeuten, wie etwa Reinhard Tausch, sagen darum, vergeben ist die beste Therapie. Vergeben auch, um sich selbst Gutes zu tun. Nicht mehr Opfer sein, sondern die Initiative ergreifen. Diese Alternative hat uns Jesus von Nazareth schon vor 2000 Jahren präsentiert. Er hat sie gelehrt und er hat sie gelebt. Er hat gelehrt und gelebt, dass Vergebung frei macht, dass Vergebung gut tut, dass Vergebung aus dem Gefängnis befreit, dass Vergebung aus Opfern wieder starke Menschen macht. Sein Programm ist nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sein Programm ist, vergib dem, der an dir schuldig wurde. Jesu Programm ist Verzicht auf Rache. Überlass es Gott, dass Recht geschieht. Übergib ihm deine ganze Wut. Liebe Freunde, dieser Botschaft liegt eine doppelte Strategie zugrunde. Zum einen ist es Verzicht und zum anderen ist es Tat. Verzicht auf Rache sowie Vergebung und Verzeihen. Und es ist genau das Gegenteil von dem, was unser Herz uns nahelegt oder was uns das Kino zeigt oder wohin unsere Hormone uns steuern und was uns so durch den Kopf geht. Und doch haben es Jesus und seine Jünger wieder und wieder gelehrt und gelebt. Verzichte auf Rache, übe Verzeihen, tu Gutes, selbst dem, der dich verletzt hat. Es ist besser für dich und für alle. Das, was Jesus gepredigt hat, ist durchaus glaubwürdig, weil er selbst es bis zum Ende seines Lebens genauso praktiziert hat. Als ihn eine Koalition aus jüdischer Oberschicht und römischer Besatzungsmacht ans Kreuz schlagen und jämmerlich umkommen ließ, betete er noch, vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nun freilich, wir haben da unsere Einwände. Es protestiert vielleicht sogar alles in uns. Vergeben statt nachtragen, Verzicht auf Rache und Gutes wünschen und tun, statt zu verwünschen und zu verfluchen? Niemals. Das geht doch nicht. Ja, das ist sicher typisch christlich und auch lammfromm, aber eben furchtbar weltfern. Und es ist vor allem viel zu schwer. Nun, ich möchte im Folgenden versuchen, dem Geheimnis noch etwas näher zu kommen. Warum hat Jesus selbst so gelebt und gelehrt? Warum empfahl er uns diesen neuen Weg? Vielleicht ist das, was er da empfahl, ja auf den zweiten Blick gar nicht so lammfromm und weltfremd. Ich möchte versuchen, dies wieder anhand einer Geschichte zu zeigen. In Kapstadt lebt Pater Michael Lapsley. Er wurde Opfer eines gezielten Attentats. Durch eine Briefbombe wurden ihm beide Unterarme abgerissen und er verlor das Augenlicht auf einem Auge. In seinen Erinnerungen schreibt Lapsley, worüber er damals nachdachte und vor welche Entscheidung er damals stand. Er schreibt: Ich hatte die Wahl, gefangen zu sein in meiner Bitterkeit und in meinem Zorn und meiner Trauer, oder wieder aufzustehen, zu verzeihen und für Versöhnung einzustehen. Es ging ihm so wie dem Mann, der zwei Hunde besaß, die erbittert gegeneinander kämpften. Der eine steht für Rache, Hass und Gewalt, der andere für Vergebung und Frieden. Und der Besitzer der Hunde muss sich nun entscheiden, welchen Hund er füttert, welchen Hund er stark werden lässt, welcher Hund am Ende siegen soll. Michael Lapsley traf eine Entscheidung. Er entschied sich dafür, den Tätern zu vergeben. Er selbst fand sein inneres Gleichgewicht wieder und dann gründete er in Kapstadt ein Zentrum zur Heilung von Erinnerungen. Und dort treffen sich seitdem Täter und Opfer der Apartheid und sprechen über ihre Erfahrungen. Da wird nichts unter den Teppich gekehrt. Da wird nichts verharmlost. Da kommt alles auf den Tisch. Lapsley weiß, Vergebung kann es nur dann geben, wenn den Opfern Respekt entgegengebracht wird und wenn die Taten schonungslos zur Sprache kommen. Vergebung braucht Anerkennung der Schuld. Die Täter müssen zu ihrer Verantwortung stehen. Lapsley sieht darin die einzige Hoffnung für sein geschundenes Land Südafrika. Der urchristliche Missionar Paulus hat diese Wahrheit folgendermaßen in Worte gefasst. Wir haben sie gehört. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und er meint damit, wenn wir Bosheit immer wieder mit Bosheit beantworten, dann werden wir selbst von der Bosheit angesteckt, infiziert. Und der Kreislauf des Bösen, der hört dann nie auf. Eine schlimme Tat zieht immer die nächste nach sich. Ein wahrer Teufelskreis. Und dann verlieren wir. Erst wenn wir den Mut haben, diesen Kreislauf zu durchbrechen, erst dann kann es anders werden. Wenn wir die böse Tat nicht mit einer bösen Tat beantworten, wenn wir vergeben und nicht vergelten, erst dann können wir siegen. Klingt ganz einleuchtend, denken wir vielleicht. Klingt gut und auch christlich. Aber dann kommen die Alltagssituationen. Und morgen ist Montag und Dienstag und Mittwoch. Die Alltagssituationen, wo wir der Realität begegnen, da tut uns einer wieder weh. Da treibt uns einer förmlich zum Wahnsinn. Da begegne ich dem, mit dem ich mich überworfen habe. Da ist jener schwierige Kollege, der den großen Fehler beging. Und da ist der, der mich übervorteilt hat, der mich richtig belogen hat. Da ist der, mit dem ich schon lange nicht mehr kann und wo das Schweigen schon so lange währt. Und da ist der, an den ich denke, wenn ich beim Vater unser stocke, an dieser besagten Stelle, ihr wisst schon. Und da ist der, dem ich gerne so richtig weh täte. Du tust mir weh, jetzt schlage ich zurück. Da ist mein Widersacher. Und da ist der, der sich immer bedienen lässt. Und da ist diese schwierige Person in der Gemeinde. Bei euch gibt es das nicht, aber theoretisch könnte es das geben. Und ich frage vielleicht, habe ich nicht verdammt nochmal das Recht, wütend zu sein? Habe ich nicht das Recht, zu vergelten? Wollen wir jetzt alle etwa das Böse gut und den Feind Freund nennen, nur um der Harmonie willen? Was also ist Vergebung? Und was ist Vergebung nicht? Ja, vielleicht ist es fast wichtiger zu erklären, was Vergebung nicht ist, damit wir uns nicht missverstehen und dieser Vormittag sie nicht nur ärgert oder gar aufs Neue verletzt. Liebe Freunde, Vergebung bedeutet nicht, das Geschehene zu entschuldigen. Wenn Kinder etwas anstellen, dann finden wir dafür eine Entschuldigung. Wir sagen dann, es sind doch bloß Kinder. Sie können noch nicht genau abschätzen, was sie da tun. Sie sind nicht voll verantwortlich. Solange wir etwas entschuldigen können, kann von Vergebung keine Rede sein. Vergebung hat es immer mit dem zu tun, was nicht zu entschuldigen ist. Und das bedeutet eben Respekt vor den Opfern. Zu sagen, ja, es war wirklich böse und schlimm. Eben nicht zu entschuldigen. Es war böse und schlimm, was du da durchgemacht hast. Vergebung bedeutet nicht Entschuldigung. Vergebung bedeutet auch nicht, das Erlittene zu vergessen. Es bleibt ja ein Teil meiner Geschichte. Pater Lepsley wird durch seine künstlichen Hände täglich an das erinnert, was die Bombenleger ihm antaten. Nein, es geht nicht um Vergessen. Vergebung bedeutet auch nicht in jedem Fall Rückkehr in die ungesunden Verhältnisse. Um es ganz klar zu sagen, die geschlagene Ehefrau wird nicht angehalten dazu, zu ihrem Mann zurückzukehren, wenn der sich nicht durch eine Therapie hat helfen lassen und wenn keine Aussicht auf echte, dauerhafte Veränderung besteht. Vergebung bedeutet nicht in jedem Fall Wiederherstellung der Beziehungen. Vielleicht ist der andere weit weg, vielleicht ist er auch schon tot. Vielleicht muss ich schmerzhaft erkennen, dass es nie wieder so sein wird wie vorher. Vielleicht darf ich es auch gar nicht riskieren, in diese gefährliche Beziehung zurückzukehren. Nein, Vergebung bedeutet nicht immer Rückkehr. Und doch ist Vergebung heilsam. Ich kann mich von dem Zorn verabschieden, kann dem anderen verzeihen, dabei aber auch auf Distanz bleiben. Wenn das alles nicht Vergebung ist, liebe Freunde, was ist dann Vergebung? Vergebung ist erstens eine Entscheidung. Unsere Gefühle, die sind vielleicht noch gar nicht so weit. Aber wir treffen eine tapfere Entscheidung. Wir verzichten darauf, den anderen ebenfalls leiden zu sehen. Leiden sehen zu wollen. Wenn wir einem anderen vergeben, dann befreien wir ihn aus dem kleinen Gefängnis, in das wir ihn in Gedanken schon längst gesteckt haben. Wir unterdrücken unsere Rachefantasien, in denen der andere gefoltert wird, seinen Job verliert, eine Glatze bekommt oder 50 Kilo zunimmt. Vergebung, das ist zweitens eine neue Art zu sehen. Ich sehe den anderen wieder an. Ich sehe ihn anders an. Ich sehe nicht nur den Übeltäter, ich sehe ihn wieder etwas vollständiger. Ich sehe ihn als einen schwachen und bedürftigen Menschen. Ich erkenne, dass er nicht nur dunkle Seiten hat. Ich reduziere ihn nicht mehr auf seine Bosheit. Ich sehe wieder seine Menschlichkeit und erkenne, dass ich mich gar nicht so sehr von ihm unterscheide. Vergebung bedeutet, dass ich wieder anfange, dem anderen Gutes zu wünschen. Ich hoffe nicht länger, dass der andere nur noch Anrufe von Callcentern erhält oder böse Briefe vom Finanzamt. Ich gönne ihm wieder, dass sein Leben gut wird. Ich ertrage es auch wieder, wenn jemand etwas Nettes über ihn sagt. Und die Risiken und Nebenwirkungen solcher Vergebung, die böse Tat und der Täter haben mich nicht länger im Knebelgriff. Auch ich werde frei. Das ist Vergebung. Ein letzter Gedanke noch. Vielleicht sagen Sie jetzt, ja, so bin ich nicht. Ja, vielleicht ist da etwas dran, aber liebe Freunde, wer vergibt und sich nicht rächt, tut tatsächlich etwas sehr Ungewöhnliches. Wer nicht mit gleicher Münze heimzahlt, der braucht schon eine besondere Währung, und zwar eine harte Währung. Bei Vergebung geht es eben nicht einfach nur um eine Lebenskunst, zu der wir uns irgendwie aufraffen könnten, so nach dem Motto, nett sein ist ja auch gesünder. Nein, es bedarf schon einer anderen Kraft, um so leben zu können. Und wenn Sie nun einwenden, das kann ich aber doch nicht, dann sage ich, ja, das stimmt. Und ich füge sofort hinzu, ich kann es auch nicht. Wenn mir einer Unrecht tut, schießt Adrenalin durch meinen Körper. Der Puls wird schneller, die Gedanken rasen und in meinem Herzen formt sich ein einziger Wunsch: Rache. Ich kann es also auch nicht. Was aber nun? Ja, wie wäre es, wenn es nicht nur ein Gebot gäbe, du sollst dich nicht rächen, du sollst vergeben, sondern wenn es eine Quelle der Liebe und der Kraft gäbe, die uns befreien und in die Lage versetzen würde, so leben zu können. Wie wäre es, wenn es da ein Wesen gäbe, das den Willen und die Möglichkeit hätte, uns so zu verändern, dass unser Herz frei würde von Hass und Bitterkeit? Anders gefragt, wie wäre es, wenn Jesus keine Märchenfigur und auch nicht nur eine edle historische Persönlichkeit wäre, sondern quicklebendig, hier mitten unter uns, ein mächtiger und liebevoller Gott? Wie wäre es, wenn er sie anspricht und um ihr Zutrauen wirbt? Es gibt dafür im Neuen Testament ein schönes Bild. Jesus steht vor der Tür eines jeden Menschen und klopft an. Er bittet um Einlass. Und wenn jemand ihm seine Tür öffnet, dann tritt er ein. Und ich stelle mir das immer so vor, dass er sagt, du, jetzt erzähle mir erst mal, was dir passiert ist. Und dann dürfen wir alles rauslassen. Alles darf raus. Der Schmerz und die Tränen und die Bitterkeit dürfen fließen. Und schon das tut so gut. Aber dann wird er uns anschauen und uns die Hand auf die Schulter legen und sagen, du, jetzt will ich dir erzählen, wie viel du unserem Vater bedeutest. Und mit jedem Tag werden wir merken, wie uns die Liebe Gottes ein Stück heiler, ein Stück froher und gesunder macht. Liebe Freunde, die Gemeinde Jesu findet nicht deshalb statt, weil wir eine fromme Haltung zeigen und weil wir den ultimativen Beweis für die Existenz Gottes haben, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass Jesus lebt, dass er hier ist und unsere Nähe sucht. Darum gibt es Gemeinde. Und hierher gehören die starken, großen Geschichten der Bibel. Und dazu gehören die vielen kleinen Geschichten von Menschen, deren Leben sich änderte, weil sie in den Einflussbereich des Jesus von Nazareth gerieten. Diese Menschen haben persönlich die starke Erfahrung gemacht: Jesus, das ist derjenige, bei dem ich mich geborgen fühle. In seiner Nähe höre ich, dass mein Leben von höchster Stelle bejaht wird. Trotz allem, trotz allem. Und wenn ich ihm zuhöre, dann bekomme ich Mut, mein Leben neu anzupacken. Und wenn ich mit ihm rede, dann wächst in mir das Vertrauen, das ich brauche, um nicht länger zu hassen und verbittert zu sein. Und wenn ich ihn anschaue, dann werde ich mit neuen Ideen für mein eigenes Leben angesteckt. Ja, was er mir schenkt an Annahme, an Respekt, an Wertschätzung und Geltung, das werde ich anderen nicht vorenthalten wollen. Ich lerne loszulassen. Ich lerne zu vergeben. Ich spüre, wie Lasten von mir abfallen. Ich werde endlich frei. Alte Geschichten, die sind nicht vergessen. Ja, ich kann die Narben immer noch sehen, aber sie hören auf, so furchtbar weh zu tun. Genau das macht Jesus möglich. Ja, wie soll das denn gehen, praktisch, fragen Sie vielleicht. Nun, er wartet darauf, dass Sie ihm eine Chance geben. Er spricht Sie an und bittet um Gehör. Vielleicht sagen Sie, also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ein Klopfen höre da. Und ich bin noch nicht so weit, die Türe zu öffnen. Aber für ihn und für Sie ist es schon ein guter Tag, wenn Sie zum ersten Mal sagen: Ist da draußen wirklich jemand? Jesus, ist das wahr? Und Jesus, wenn es wahr ist, dann möchte ich es so gern erfahren. Dann ist diese Predigt heute Morgen nicht ein Vortrag über gutes Benehmen und höhere Lebenskunst, sondern die Einladung zu einem Abenteuer. Menschen, die Jesus kennen, die glauben nicht daran, dass wir uns bloß etwas mehr anstrengen müssen. Wir glauben nicht an die Kraft von Appellen. Wir glauben nicht, dass die Zeit alle Wunden heilt. Wir glauben nicht an Hass, Bitterkeit und Rache. Wir setzen auf Jesus. Nirgends sonst erfahren wir, wie sehr der Himmel uns sucht und liebt. Und nirgends sonst bekommen wir nicht nur Gebote, sondern auch Kraft und den Mut, etwas Neues zu wagen, neue Schritte zu gehen. Menschen, die zu Jesus gehören, die stehen auf und erholen sich von so vielem, was ihnen angetan wurde. Darum geht es. Davon sind wir überzeugt. Amen.